Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Die meisten von Ihnen, die uns zuschauen und zuhören, wissen, dass wir den wöchentlichen Sabbat halten. Die Zeitspanne von Freitag Sonnenuntergang bis Samstag Sonnenuntergang. Und Sie wissen auch, dass wir die jährlichen Festtage Gottes halten, 7 an der Zahl. Und die Tage beginnen ja nach dem hebräischen Kalender alle mit Sonnenuntergang und gehen dann bis zum nächsten Sonnenuntergang. Und wir haben gerade das Posaunenfest gehalten, werden dann jetzt kürzlich und bald den Versöhnungstag halten und dann das Laubhüttenfest und den letzten großen Tag. Also den meisten von Ihnen ist diese Tatsache bekannt, aber die Fragen stellen sich immer und immer wieder, ja, wie genau hält man aber diese Tage? Und so möchte ich heute in dieser Predigt auf diese Frage näher eingehen und auch ganz spezifisch darauf eingehen. Und wir haben in unseren englischen Updates, unseren wöchentlichen Updates, eine ganze Artikelserie von 5 Artikeln veröffentlicht. Und irgendwann werden wir die wohl auch zu einer Broschüre verarbeiten und dann auch letztlich ins Deutsche übertragen. Aber zunächst einmal möchte ich hier Ihnen die Substanz dieser Artikel zu Gehör bringen und hoffentlich Ihnen helfen bei gewissen spezifischen Fragen, wie man das so anstellt. Nun, ich möchte gleich vorweg sagen, vielfach ist dies eine individuelle Entscheidung. Und wir müssen auch begreifen, dass wir uns auf eine Balance einstellen müssen, eine Ausgeglichenheit. Einige gehen viel zu weit ins Extreme, ob das jetzt auf der sogenannten linken oder rechten Seite sein mag, der konservativen oder liberalen Seite. Aber andererseits gibt es schon gewisse Prinzipien, die wir beachten müssen und sollten. Und ich möchte Ihnen diese zu Gehör bringen. Und dann müssen Sie natürlich eine Entscheidung treffen, wie Sie dann den Sabbat und die heiligen Tage halten, aber aufgrund dieser Prinzipien, dieser Richtlinien, die ich Ihnen mitteilen möchte. Zunächst einmal ist es ganz klar und deutlich gesagt im Buch Markus, und das möchte ich jetzt erst gar nicht aufschlagen, aber Kapitel 2, die Verse 27 bis 28, dass Christus uns gesagt hat, er ist der Herr über den Sabbat, der Herr des Sabbats, und der Sabbat wurde für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Was bedeutet, der Sabbat ist ein Festtag, und das Gleiche gilt ja auch für die jährlichen Sabbate, denn diese jährlichen Festtage werden ja auch Sabbat genannt. Er ist ein Festtag. Er ist ein Tag der Freude. Er soll kein Tag, sagen wir einmal, der Last sein, der Bürde sein. Und das war ja genau der Punkt. Damals haben die Pharisäer zur Zeit von Jesus Christus aus dem Sabbat eine Bürde gemacht, haben diese verschiedensten Vorschriften da entwickelt, um zu zeigen, wie man den Sabbat halten soll und dass man dies nicht tun darf und jenes nicht tun darf. Und damit haben sie ein Joch aus dem Sabbat gemacht. Die Bibel zeigt uns natürlich sehr deutlich, und darauf werde ich nachher noch eingehen, dass wir am Sabbat nicht die gewöhnlichen Arbeiten verrichten sollen, die wir normalerweise die Woche hindurch verrichten, um, sagen wir einmal, Geld zu verdienen und auch gewisse andere Tätigkeiten nicht durchführen sollen. Aber es geht eben um Arbeiten, die mit dem Sabbat gar nichts zu tun haben. Auf der anderen Seite ist es durchaus gestattet, sagen wir mal, dass ein Prediger am Sabbat eine Predigt vorbereitet. Und das ist manchmal sehr wohl Arbeit. Und dann auch die Predigt am Sabbat gibt und andere Tätigkeiten verrichtet, und auch andere Geschwister können dies tun, die mit dem Sabbat in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Also es geht nicht nur um Arbeit ganz allgemein, es geht um gewöhnliche Arbeit, die man eben nicht tun soll am Sabbat, die mit dem Sabbat nichts zu tun hat. Jesaja 58 sagt uns etwas mehr hierüber. Jesaja 58 und Vers 13, wo ich aus der neueren Lutherbibel von 2009 folgendes lese. Wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst, indem du an meinem heiligen Tage nicht tust, was dir gefällt, und den Sabbat eine Lust nennst und den Tag, der dem Herrn heilig ist, ehrst, wenn du ihn so ehrst, dass du nicht deine Wege gehst und darin nicht gefunden wird, was dir gefällt, und du kein leeres Geschwätz redest, dann wirst du Lust haben am Herrn. Nun, diese Übersetzung könnte sehr missverständlich sein. Man soll am Sabbat nicht tun, was einem gefällt. Darum geht es nicht. Der Sabbat ist ein Tag der Freude. Und so haben einige Übersetzungen das auch deutlich gemacht und gesagt, es geht hier um Geschäftsverkehr auf der einen Seite und auch um dem oder um das, was deiner Lust entspricht, aber was mit dem Sabbat nichts zu tun hat. Also gewisse Tätigkeiten sollen nicht verrichtet werden, die mit dem Sabbat nichts zu tun haben. Und um es gleich hier schon mal vorwegzunehmen, unsere Beteiligung an Sportveranstaltungen oder zur Schule zu gehen oder sagen wir mal, zur Universität zu gehen am Sabbat, das ist nicht gestattet. Und es geht nicht jetzt nur um den Sabbat, den wöchentlichen Sabbat, es geht auch um die heiligen Festtage. Und damit wird man natürlich auch schon gleich stigmatisiert, sagen wir einmal, in der Umgebung, denn die Leute erkennen, ach, der nimmt am Sabbat nicht teil an diesen Dingen oder an diesen Veranstaltungen, geht nicht auf Partys und so weiter und so fort, oder er geht nicht zur Schule oder zur Uni. Okay, dann wird man natürlich schon in gewisser Weise ausgesondert. Um es noch etwas deutlicher zu machen, man soll am Sabbat nicht Tätigkeiten verrichten, wo man Geld mit verdient. Mit anderen Worten, wenn man zum Beispiel freiberuflich ist und ein eigenes Geschäft hat, ein Geschäftsbetrieb, dann muss man den am Sabbat schließen. Und wenn man zum Beispiel jetzt Arbeitnehmer hat, die können auch am Sabbat nicht arbeiten. Man kann also jetzt nicht das Geschäft offen behalten, das dann an die Arbeitnehmer übertragen und als Arbeitgeber sagt, okay, dann halte ich mich davon fern. Nein, man ist ja verantwortlich für sein Geschäft. Also von daher muss das natürlich geschlossen werden. Es bedeutet auch, dass man keine Partnerschaft eingehen sollte mit einem anderen Menschen und sagt, okay, du kannst also am Sabbat dann das Geschäft weiterführen und ich beteilige mich auch gar nicht am Gewinn und ich halte mich davon fern. Denn auch als Partner ist man ja verantwortlich für den Geschäftsbetrieb. Also das sollte man auch in keinster Weise tun. Natürlich ist es so, dass wenn man Angestellter ist eines Geschäftes, okay, dann hat man ja keine Kontrolle über das Geschäft. Dann kann man natürlich dann sagen, okay, also am Sabbat werde ich als Angestellter nicht arbeiten. Und was der Chef dann mit seinem Geschäft am Sabbat macht, ist ja dann nicht mehr meine Sache. Das ist der Unterschied. Nun, wie sieht es dann aus, wenn Christen zum Beispiel zu mir kommen mit der Frage, kann ich, sagen wir mal, ein Haus vermieten oder eine Wohnung vermieten an andere? Und damit würde ich ja auch Geld am Sabbat einnehmen, sozusagen. Und das ist doch wohl nicht gestattet. Nun, das wäre eine zu enge Betrachtungsweise. In dem Augenblick, wo Sie, sagen wir mal, eine Wohnung vermieten an jemand anderen, ein Haus vermieten an jemand anderen, dann sind Sie insoweit in keinster Weise mehr verantwortlich für das, was geschieht. Und es ist auch so, dass Sie nicht sagen können, okay, dann will ich also am Sabbat kein Geld nehmen, denn die Miete ist ja meistens eine Monatsmiete ohnehin. Und die natürlich auch den Sabbat mit einschließt, aber das ist ja nicht zu vermeiden. Wir haben viele Beispiele in der Bibel, wo das genau der Fall war. Der barmherzige Samariter, der in diesem berühmten Gleichnis den Mann findet, der unter die Räuber gefallen ist, der geht dann hin und gibt den Mann, der dann gepflegt werden muss, einem anderen Menschen über, sagen wir einmal, der ihn dann verpflegt und für viele Wochen, mit anderen Worten auch über den Sabbat hinweg. Und derjenige, der dann zurückkommt, der barmherzige Samariter, der sagt, und wenn ich zurückkomme, werde ich dir dann bezahlen, was ich noch schuldig bin für diesen Mann. Und so gibt es andere Beispiele, als damals Maria und Josef. Und die anderen alle geschätzt wurden. Die gingen dann ja nach Jerusalem oder nach der Stadt ihrer Heimatstadt, wo sie dann Jesus Christus zur Welt brachten. Also nicht Jerusalem, aber halt der Heimatstadt, wo dann Josef herkam. Und die fanden dann keinen Raum in der Herberge, wie es heißt. Die Herbergen, die waren damals alle vermietet worden an andere. Die wurden anderen überlassen. Und das war auch keine Problematik in dem Sinne, dass natürlich dafür Geld verlangt wurde. Und die Bibel sagt keineswegs, dass das also nicht notwendig war. Also das ist schon durchaus kein Problem. Ich würde allerdings vorschlagen, dass bevor man überhaupt sein Haus, seine Wohnung an jemanden vermietet, dass man sich ein wenig über die Personen orientiert und informiert. Natürlich sehr vorsichtig, damit man nicht wieder da angeschuldigt wird, Diskriminierung vorzunehmen. Aber man will ja schon wissen, was eigentlich dann da so vor sich geht. Also das würde ich schon sagen, weil nachdem es vermietet ist, dann ist nicht mehr das, was dann dort geschieht, ihre Verantwortung. Nun, wie sieht es mit Geburtstagspartys aus und Partys im Allgemeinen? Kann man an denen am Sabbat teilnehmen auch und gerade dann, wenn vielleicht sogar auch noch Familienmitglieder anwesend sind, die unbekehrt sind, sagen wir einmal? Davon würden wir abraten. Es mag extreme Situationen geben, aber grundsätzlich würden wir davon abraten, denn das ist nicht der Sinn der Sache, dass man am Sabbat jetzt an Geburtstagsfeiern teilnimmt oder auch an anderen Partys. Und selbst das Fahren hin zu solchen Geburtstagsfeiern am Sabbat könnte problematisch sein, je nachdem, wie lange die Fahrt währt. Also das sind so Fragen, die man sich stellen muss. Ist das jetzt wirklich eine Tätigkeit, die ich am Sabbat tun sollte? Wenn es sich um Partys handelt, da kann man ja mit den Leuten sprechen, vor allen Dingen, wenn man mit denen enger vertraut ist und denen sagen, okay, also ich halte den Sabbat, das wäre natürlich sehr viel besser. Wir könnten dies entweder am Abend tun, nach Sonnenuntergang oder am Sonntag. Und in vielen Fällen ist das auch immer so dann passiert, dass man die Leute insoweit dann dazu gebracht hat, dass die gesagt haben, okay, dann halten wir das halt am Sonntag ab. Aber wenn die nach wie vor darauf bestehen, es am Sabbat zu tun, dann muss man sich auch fragen, warum das der Fall ist. Das bedeutet auch, dass man ein wenig vorsichtiger sein sollte vielleicht im Hinblick auf Hochzeiten. Vielfach werden die am Sabbat abgehalten. Und ich spreche auch von Hochzeiten innerhalb der Kirche. Bei einigen ist das so der Fall. Die meinen, am Sabbat ist es also eine gute Zeit, ein guter Zeitpunkt, Hochzeiten abzuhalten. Das ist eigentlich nicht der Fall. Wenn man sich vorstellt, wie viel Vorbereitung da steckt, vor allen Dingen, wenn jetzt sagen wir mal ein Mitglied, ein Christ, eine Hochzeit abhält am Sabbat, wie viel er sich darauf vorbereiten muss und die anderen, die er dazu bringt, ihm dazu helfen. Das ist sehr viel Arbeit, die nicht unbedingt am Sabbat getan werden sollte. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die, die dann an solchen Veranstaltungen teilnehmen. Das ist so ähnlich wie bei Geburtstagsfeiern. Warum muss man eine Hochzeit am Sabbat abhalten? Warum kann man sie nicht an einem Sonntag abhalten? Und in vielen Fällen, wenn man sich überhaupt einmal Gedanken darüber macht, dann ist das dann auch mehr oder weniger eine gute Möglichkeit, dann zu sagen, okay, machen wir das halt dann am Sonntag. Also wie gesagt, auch da sollte man sich ein wenig die Frage stellen, muss man das unbedingt am Sabbat tun? Nun, um es auch hier wiederum klarzustellen. Alles dies bedeutet nicht, dass man zum Beispiel nicht am Sabbat mit seinen unbekehrten Familienmitgliedern, seinen Eltern, sich zusammensetzen kann, eine Tasse Kaffee trinken kann, sich zusammenfinden kann, sagen wir mal, für einen Nachmittagskaffee und so weiter und so fort. Darum geht es nicht. Es geht hier um ganz spezifische Partys, die da abgehalten werden und die nicht unbedingt am Sabbat abzuhalten sind. Nun, wie sieht es jetzt mit Ereignissen aus? Zum Beispiel mit Sportereignissen, Sportveranstaltungen am Sabbat. Nun, es sollte offensichtlich sein, dass wir zum Beispiel am Sabbat nicht uns ein Fußballspiel anschauen, entweder im Fernsehen oder aber auch live, dass man nicht zu einem Fußballspiel am Sabbat geht. Aber es ist natürlich auch nicht verkehrt, dass wenn, sagen wir mal, Eltern und Kinder am Sabbat die Versammlung besuchen, dass dann nach der Versammlung ein wenig mit dem Fußball so gekickt wird, hin und her geschossen wird ein wenig mit den Kindern, um die auch dafür zu belohnen, dass sie während der Sabbatveranstaltung hoffentlich ruhig gewesen sind. Das ist nichts daran verkehrt. Auch hier wiederum, die richtige Balance ist notwendig. Ich spreche jetzt nicht von einem Fußballspiel nach dem Sabbat natürlich oder nach der Sabbatveranstaltung natürlich nicht. Aber es geht darum, dass man ein wenig dann auch die Kinder da belohnt dafür, dass sie sich ruhig verhalten haben. Wie sieht es mit einem Vergnügungspark aus? Nun, es ist klar, dass ein Mitglied, ein Christ, nicht am Sabbat in einen Vergnügungspark gehen sollte. Das ist klar. Aber wie sieht es aus, sagen wir einmal, nur um ein Beispiel zu nennen, dass ein Christ zur Versammlung fährt, zur Sabbatversammlung, und auf dem Weg seine unbekehrten Mitglieder bei einem Vergnügungspark absetzt und vielleicht nach der Sabbatversammlung, wenn er nach Hause fährt, wiederum quasi auf dem Weg, dann seine unbekehrten Mitglieder vom Vergnügungspark abholt. Ist das verkehrt? Nun, Sie sind nicht verantwortlich dafür, was Ihre unbekehrten Mitglieder tun am Sabbat. Also ich persönlich, das ist wiederum meine Auffassung, meine Ansicht, Sie können anderer Ansicht sein, aber ich persönlich sehe darin kein Problem. Denn Sie selbst machen ja da nichts mit und Sie müssen ohnehin dorthin, vorbeizufahren, um dann zur Sabbatversammlung zu kommen. Und das Gleiche gilt auch für, sagen wir mal, wenn jemand ins Kino will oder wenn jemand andere Betätigungen betreiben will. Wenn Sie daran keine Beteiligung haben, dann ist das nicht unbedingt verkehrt, den unbekehrten Mitgliedern dazu helfen. Das ergibt sich auch, jetzt sagen wir einmal, wenn die Eltern aus dem Urlaub kommen oder in den Urlaub fahren und die bitten Sie jetzt, dass Sie sie am Sabbat zum Flughafen fahren. Nun, oder vom Flughafen abholen. Nun, normalerweise sollte man den Eltern natürlich mitgeteilt haben, dass man am Sabbat diese Dinge nicht tut. Aber es gibt Notfälle und es ist auch die Möglichkeit natürlich, dass die Eltern es vergessen haben. Und dann stehen sie da und die Frage ist jetzt, ja, was sollen sie jetzt aber tun? Die Flugkarten sind also jetzt bereits schon gebucht worden, man hat den Flug gebucht und jetzt steht man da hilflos da. Ich meine, in solchen Fällen kann man natürlich helfen, sollte man helfen. Ich kann mich an eine Situation erinnern vor vielen Jahren, als meine Mutter aus Deutschland nach Amerika kam und ich hatte das auch mit dem Reisebüro klar und deutlich vereinbart, dass ich gesagt habe, okay, wenn der Flug jetzt gebucht wird, aber nicht an dem spezifischen Tag, es war glaube ich ein Sonntag, es war Pfingsten, also nicht an diesem Tag, denn da ist also sehr schwierig, wenn also sie am Sonntag erscheinen würde in Los Angeles, dass wir sie da abholen vom Flughafen. Aber das Reisebüro hat es total vermasselt und wie es dann so kam, kam sie tatsächlich am Sonntag, am Pfingstsonntag in Los Angeles an. Nun haben wir da jetzt meine Mutter gesagt, okay, du musst also dann jetzt warten und du musst jetzt vielleicht dir ein Hotel nehmen bis zum nächsten Tag, bis wir dich dann abholen. Natürlich nicht. Das sind also natürlich solche Situationen, von denen auch Christus spricht, wo ein Ochse in den Brunnen fällt. Da hilft man natürlich aus. Aber wie gesagt, man sollte schon in gewisser Weise Vorkehrungen treffen, dass man das nicht unbedingt tut, dass man das vermeidet. Und das Gleiche gilt für die Frage, ob man selbst am Sabbat fliegen soll. Nun, in der heutigen Situation, wo man zum Flughafen muss und dann, wer weiß, wie lange da jetzt auf den Flug warten muss, durch Sicherheitskontrollen gehen muss und, ist es absolut nicht empfehlenswert, am Sabbat zu fliegen. Selbst wenn man sagen könnte, ja gut, aber der Flug selbst gilt ja oder dient ja einer guten Sache, er dient ja dem Sabbat, sagen wir mal, ich fliege mit dem Flugzeug am Sabbat hin zu einer Versammlung. Nun, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, dann muss man das in Kauf nehmen. Aber meine Erfahrung ist die, dass man es absolut vermeiden sollte, wenn es zu vermeiden ist. Und wenn wir zum Beispiel jetzt nach Deutschland fliegen, zum Laubhüttenfest, sagen wir einmal, oder auch zum Versöhnungstag, wie wir das tun werden, haben wir ja klargestellt und klargemacht, dass wir da nicht irgendwie über den Sabbat hinweg fliegen müssen. Denn das ist nicht die Art und Weise, wie man den Sabbat halten möchte. Man sollte also sehr genau aufpassen, dass wenn man also solche Flüge bucht, dass man da nicht irgendwie in Konflikte gerät mit dem Sabbat. Nun, es ist klar, dass wir auch am Sabbat nicht gewisse Fernsehprogramme sehen sollten, uns anschauen sollten oder auch, sagen wir mal, auf dem Internet sich da so gewisse Dinge anschaut, die mit dem Sabbat absolut nichts zu tun haben. Aber es gibt natürlich schon Fernsehprogramme und auch Programme auf dem Internet, die durchaus mit dem Sabbat in Verbindung stehen, wie zum Beispiel die Tierwelt, wie Gott die Tierwelt erschaffen hat. Es gibt da sehr interessante Programme auch, wie zum Beispiel das Zusammenleben zwischen Tieren und Pflanzen sich entwickelt hat oder entwickelt es an sich für falsch. Ich meine, das sagt die Evolution, da muss man auch aufpassen. Aber wie sich das alles so harmonisiert, das sind also Dinge, die man sich ohne weiteres ansehen kann, um damit Gott die Ehre zu geben, begreifend, dass er der Schöpfer ist. Nun, ich habe von Entwicklung gesprochen. Wenn natürlich solche Programme, die irgendwo immer auf die Evolution ausgerichtet sind, wenn die da hin und wieder von Entwickeln sprechen, wie ich es auch gerade getan habe, okay, das muss man aber hören. Okay, das ist klar. Man weiß ja doch hoffentlich als Christ, dass sich nichts entwickelt hat. Es ist alles das so geschaffen worden, wie Gott es geschaffen hat, wie es die Bibel auch klar und deutlich sagt. Aber es gibt schon gute Programme, die man sich ohne weiteres ansehen kann. Das gleiche gilt für Nachrichten. Man soll sich informieren über das, was in der Welt vor sich geht. Natürlich, wenn man den ganzen Tag nichts als Nachrichten sich im Fernsehen anschaut oder auf dem Internet da herumsurft, dann ist das natürlich verkehrt. Aber in gewissen Situationen kann man ohne weiteres sich diese Dinge ansehen. Die Frage, die dann immer wieder gestellt wird, ist, ja, wie sieht das denn aus mit dem Restaurant? Einige sagen, ja, man will aber nicht am Restaurant, in ein Restaurant gehen am Sabbat. Nun, es kommt immer wieder auf die Situation an. Und wir haben seit langem schon klar und deutlich gelehrt in der Kirche, dass es nicht verkehrt ist, sagen wir einmal, am Sabbat mit Geschwistern in ein Restaurant zu gehen und dort zu essen, vielfach nach einer Versammlung. Viele der Geschwister, die kommen aus verschiedensten Gegenden angereist, um eine Sabbatversammlung besuchen zu können. Und die möchten natürlich auch nicht gleich sofort nach der Versammlung wieder weg. Die wollen ja auch Gemeinschaft dann haben mit den Geschwistern. Und so ist es durchaus in Ordnung, am Sabbat in einem ruhigen Restaurant sich zusammenzusetzen, um noch ein wenig, sagen wir mal, Gemeinschaft zu haben. Natürlich ist es auch wichtig, dass man da jetzt nicht anfängt, über Dinge zu quasseln, die mit dem Sabbat absolut nichts zu tun haben. Aber es ist nicht verkehrt zu fragen, ja, wie ist deine Woche verlaufen und was hast du so erlebt und dann so solche Erlebnisse dann untereinander austauscht. Daran ist nichts verkehrt und wenn einige jetzt meinen, ja, wir könnten das aber nicht, wir dürfen das aber nicht, wir dürfen am Sabbat nicht in ein Restaurant gehen, weil, warum, die Kellner, die arbeiten ja für uns, nein, die arbeiten nicht für uns, die arbeiten für den Besitzer des Restaurants, die arbeiten so oder so. Sie sind ja lediglich Gäste, die da bedient werden. Ja, ich will aber am Sabbat keine Geschäfte tätigen. Nun, wissen Sie, vielfach ist es so, dass das gar nicht anders möglich ist. Man Geschäfte tätigen heute, ist das ja auch eine sehr einfache Sache, dass man da seine Kreditkarte gibt, wenn man das so will, oder einen Scheck oder wie immer, oder auch Bargeld. Ich meine, was ist dabei? wenn sie zum Beispiel zu einer Sabbatversammlung fahren, vielfach war das früher zumindest so, da mussten sie auch ein Ticket lösen, um dann mit der Straßenbahn oder mit dem Zug oder was immer zu einer Versammlung zu kommen. Heute kann man das vielleicht vorher machen, aber vor vielen Jahren war das nicht der Fall. Das ist alles akzeptiert, das ist kein Problem. Es hat alles mit dem Sabbat zu tun, es steht mit dem Sabbat in Verbindung. Also auch da sollte man aufpassen, dass man da nicht zu radikal wird oder zu, in Anführungszeichen, konservativ oder zu pharisäisch und so sagt, das darf man aber nicht, denn es ist ja doch irgendwie verboten. Christus hat gesagt, zum Beispiel die Jünger, die am Sabbat Ähren rauften, um sich ihren Hunger zu stillen, die wurden von den Pharisäern verurteilt dafür. Und Christus sagte, ihr solltet besser gewusst haben, was es bedeutet, Barmherzigkeit zu haben, als diese Selbstgerechtigkeit. Nun, mit dem komme ich jetzt auf eine nächste Frage zu sprechen. Einige haben da kein Problem damit, dass sie also in ein Restaurant gehen nach dem Sabbat, um mit Geschwistern zusammen zu sein, haben aber ein Problem damit, dass wenn jemand, sagen wir einmal, zur Sabbatversammlung fährt und auf dem Weg dorthin in einem Café anhält, um sich dort eine Tasse Kaffee zu bestellen und vielleicht die Zeitung dort zu lesen oder was immer. Und die Frage ist ja, ist das erlaubt? Nun, einer unserer Prediger vor vielen Jahren, der mittlerweile jetzt gestorben ist, der hat das immer so gemacht. Warum? Weil, sagen wir mal, seine Frau krank war. Und er wollte nicht zu Hause dann großartig da jetzt Störung hervorbringen, dass er sich dort den Kaffee dann gebraut hat und ist dann auf dem Weg hin zur Versammlung in einen Kaffee gegangen, hat sich dort eine Tasse Kaffee geholt. Was ist der Unterschied nun? Was ist der Unterschied zwischen einer solchen Praxis und in ein Restaurant zu gehen, um dort einen Kaffee zu trinken? Oder sagen wir mal, ein Hotel hat Kaffeemaschinen und man kauft sich dort einen Kaffee, indem man da jetzt Münzen in die Kaffeemaschine tut. Schauen Sie, es geht mir um die Balance. Es geht mir um die Ausgeglichenheit. Wir sollten andere nicht verurteilen für Verhalten, was man vielleicht selber nicht tun würde, aber was andere da insoweit nicht als problematisch ansehen. Wir wissen ja auch die Situation nicht. Vielleicht ist es so, dass die Person eine ruhigere Situation hat in einem solchen Café als zu Hause. Man weiß ja nicht, wie so die häuslichen Situationen aussehen. Nehmen wir einmal an, wir haben ein Picknick nach einer Sabbatversammlung und alle bringen sich so zu diesem Picknick etwas mit. Aber einige, die kommen von weiter her, vielleicht sind sie Junggesellen, die halten dann mal an der Tankstelle, um, sagen wir mal, Bier zu kaufen, um dann dieses Bier zu dem Picknick zu bringen. Ist das jetzt ein Problem? Man muss diese Vergleiche jetzt anziehen. Okay, wenn man am Sabbat in ein Restaurant gehen kann, wenn man am Sabbat eine Münzen in eine Kaffeemaschine tun kann im Hotel oder wenn man halten kann auf dem Weg hin zur Versammlung, um einem Kaffee zu trinken, warum ist dann das jetzt verkehrt? Okay, wenn es die Möglichkeit besteht, dass man vorher etwas sich verschafft, bevor der Sabbat beginnt, klar. Aber zum Beispiel in dieser Situation, ich persönlich sehe darin kein Problem. Wir müssen begreifen, dass es letztendlich auf die Entscheidung des Einzelnen ankommt und dass wir uns davor hüten müssen, die anderen zu verurteilen für Dinge, die man vielleicht selber nicht tun würde, weil man so gewisse Abgrenzungen sieht und die anderen haben aber kein Problem damit. Ich meine, was ich hier sage, ist meine persönliche Auffassung, die wir also auch schriftlich hier in unserer Artikelserie niedergelegt haben, aber nicht jeder mag damit einverstanden sein. Einige mögen sagen, nein, ich würde das aber nicht tun. Gut, dann würden sie es nicht tun, dann sollten sie es nicht tun. Aber sie sollten auch ein wenig auf die Richtlinien achten, die Gottes Kirche veröffentlicht, denn Gottes Kirche ist schon seit sehr langem in Existenz und die Predigerschaft der Kirche Gottes sind schon sehr lange Prediger und haben auch die Erfahrung, die notwendig ist, um gewisse Entscheidungen auf gewisse Art und Weisen zu treffen. Einige haben Probleme damit, in einem Hotel sich aufzuhalten, über den Sabbat hinweg. Nun, während der Tage des Laubhüttenfestes, da sind wir ja für 7 Tage in einem Hotel und dann kommt noch der 8. Tag hinzu. Wie sollte man das sonst machen? Einige sagen, ja, wir können das aber nicht, denn man soll ja am Sabbat keine Geschäfte abhalten. Aber das Problem ist, man wird aber auch aufgefordert, am Laubhüttenfest in vorübergehenden Behausungen zu sein, mit anderen Worten im Hotel, also nicht zu Hause, sondern in einem Hotel. Dann hat man einen Zwiespalt. Der Zwiespalt wird natürlich auf die Weise gelöst, dass man sagt, okay, natürlich kann man in einem Hotel sein. Und wenn da im Hotel dann Essen angeboten wird, auch über den Sabbat hinweg, auch über die heiligen Tage hinweg, dann kann man natürlich daran teilnehmen. Wer da irgendwo sich jetzt ausschließen will, Weil aufgrund seines Gewissens er diese Dinge nicht tun kann, muss ich natürlich die Frage stellen, bringt er dadurch Zwietracht in die Gemeinde, weil er sich ausschließt von Dingen, die von der Kirche ganz klar sanktioniert worden sind und die auch natürlich im Hinblick auf die Bibel ganz klar in Ordnung sind, denn Gott hat uns ja befohlen, am Sabbat oder sagen wir mal an den Tagen des Laubhüttenfestes für 8 Tage inklusive des heiligen Tages, des letzten großen Tages, zusammen zu sein in vorübergehenden Behausungen. Darauf werde ich noch eingehen am Laubhüttenfest. Ich habe ja auch eine Predigt jetzt gegeben, wie man die heiligen Festtage dem Sinne oder dem Geiste nachzuhalten hat. Einige sagen, ja, man kann aber am Sabbat zum Beispiel keinen Lichtschalter betätigen und sie verweisen dann auf eine Stelle in 2. Mose 35, wo es heißt, man soll kein Feuer anzünden. Nun, das Feuer, um das es hier geht, war ein Feuer im Hinblick auf die Errichtung der Stiftshütte. Es war eine Arbeit, die die ganze Woche hindurch getätigt wurde. Das hat absolut nichts damit zu tun, dass man am Sabbat, sagen wir mal, kein Licht betätigen kann, keinen Lichtschalter anmachen kann, dass man keinen Aufzug benutzen darf oder aber, dass man nichts kochen darf, wie einige das auch falsch verstehen. Es ist absolut nicht verkehrt, am Sabbat sich ein Essen aufzuwärmen. Nun, das ganz großartige Kochen und Backen sollte in der Tat vorher geschehen am Freitag, denn der Freitag ist der Vorbereitungstag, wie wir in der Bibel lesen, der Vorbereitungstag für den Sabbat. Aber aus diesen Stellen herausnehmen zu wollen, dass man sagt, ja, man darf also am Sabbat aber nichts kochen oder man darf am Sabbat sich noch nicht einmal duschen, denn man kriegt ja dann heißes Wasser und so weiter und so fort, ist natürlich total und absolut verkehrt. Wie sieht es jetzt mit der Frage aus, die ja doch in Nehemia gestellt wird, in Kapitel 13, wo davon die Rede ist, dass Menschen Lasten nach Jerusalem trugen, um sie dort zu verkaufen. Und da wird gesagt, also von daher darf keinerlei Geschäftsverkehr am Sabbat stattfinden im Hinblick auf Kaufen von Essen und Trinken. Das ist in Nehemia 13 nicht angesprochen. Da geht es um die Frage, sagen wir mal, eines Marktes. Da wird also am Sabbat, wie das heute leider sehr üblich ist, da wird ein Markt abgehalten. Und darum ging es. Und die Lasten, die getragen wurden, das waren Lasten von Gütern, die jetzt nach Jerusalem hineingebracht wurden, um die dort zu verkaufen. Das war der Hintergrund. Also alles das hat nichts damit zu tun, dass auf einmal diese Stelle benutzt werden kann, um zu sagen, man darf also am Sabbat in kein Restaurant gehen oder man kann am Sabbat nicht irgendwo in einem Café anhalten, um sich einen Kaffee zu bestellen und zu trinken und so weiter und so fort. Und auch das Lastentragen ging um das Lastentragen im Hinblick auf den Verkauf von Gütern. Wenn wir zum Beispiel unsere Geräte am Sabbat zum Hotel transportieren, dann tragen wir auch Lasten in dem Sinne. Aber das ist kein Problem. Das ist kein Problem, weil sie im Zusammenhang stehen mit dem Sabbat. Nun, ich würde schon sagen, es ist nicht gut, dass man am Sabbat einen Umzug veranstaltet. Man zieht also um und dann sagt man zu denen, die einem da helfen wollen, das machen wir am Sabbat. Das sollte sicherlich nicht getan werden, es sei denn, es bestehen ganz grundsätzliche Ausnahmesituationen. Aber im Großen und Ganzen sollte man das natürlich vermeiden und sollte solche Lasten am Sabbat dann natürlich nicht tragen. Nun, ich habe eben schon von der Arbeit gesprochen. Und da stellt sich immer wieder die Frage, nun gut, ich arbeite aber jetzt als Arzt oder ich arbeite jetzt, sagen wir mal, als eine Hebamme und ich helfe doch Leuten am Sabbat oder ich arbeite als jemand, der in einem Heim jetzt ältere Menschen versorgt und verpflegt. Das muss ich doch am Sabbat auch tun, denn ich helfe doch diesen Menschen. Schauen Sie, das ist jetzt eine sehr zwiespältige Argumentation, denn das ist Ihre Arbeit, die Sie die ganze Woche hindurch tun. Auch da gilt der Grundsatz, dass Sie am Sabbat diese Arbeit nicht tun, sondern es sind andere da, die das tun können und tun sollten. Sie sollten am Sabbat auch als Hebamme oder als Arzt oder als jemand, der jetzt älteren Leuten an einem Heim beisteht, Sie sollten das am Sabbat nicht tun. Von ganz krassen Ausnahmesituationen abgesehen. Aber grundsätzlich ist es so, dass Sie das nicht tun sollten, denn das ist die Arbeit, für die Sie ja bezahlt werden. Das ist Ihre gewöhnliche Werktagsarbeit und die sollte eben am Sabbat nicht getan werden. Sie könnten mit der Argumentation jedwede Arbeit rechtfertigen und sagen, ja, ich muss ja auch am Sabbat mein Geschäft offen halten, denn ich bin ja für meine Arbeitnehmer verantwortlich und wenn ich das jetzt schließe, dann werden vielleicht weniger Kunden kommen und so weiter und so fort. Schauen Sie, alles dies ist eine irrtümliche Argumentation, die aber nicht dem entspricht, was die Bibel lehrt. Aber wie ich sagte, der Sabbat ist ein Festtag und zu einem Festtag gehört auch, dass man gewisse Dinge tut, die eben festlich sind. Wie zum Beispiel auch in ein nettes Restaurant gehen mit Geschwistern, um dort weiterhin noch in Gemeinschaft den Sabbat als Festtag zu begehen. Wie ich sagte, wenn es natürlich da zu Ausuferungen kommt und dann Gespräche geführt werden, die mit dem Sabbat nichts zu tun haben, oder auch zu Tätigkeiten, die mit dem Sabbat nichts zu tun haben, das sollte man natürlich vermeiden. Wie sieht es jetzt mit der Beteiligung von Versammlungen am Sabbat aus? Nun, wir haben ja dies in einigen der letzten Predigten angesprochen, aber da es ein sehr grundlegendes Problem für einige darstellt, möchte ich hier jetzt ganz spezifisch darauf eingehen. Von Umständen abgesehen, die einen Sabbatbesuch verhindern würden, wie zum Beispiel Gründe, die sich in Krankheit und in anderen Dingen widerspiegeln, wie zum Beispiel eine lange Distanz, sollte man am Sabbat zur Versammlung da sein. Gott gebietet uns dies. Gott gebietet uns, am Sabbat den Versammlungen beizuwohnen. Nun, es geht natürlich auch hierum, um die Tatsache, dass jemand, der total neu ist, der also absolut überhaupt gar nichts versteht von dem, was eigentlich die Bibel lehrt, der sollte sich zunächst einmal informieren. Und wir haben auf unserer Webseite auf postenstehen.de nun vieles veröffentlicht über den Sabbat, über die heiligen Festtage, über unsere Lehren, über die Lehren, die auf der Bibel natürlich basieren. Da sollte man sich schon zunächst einmal darüber informieren, auch auf den ich jetzt eingehen werde, den sogenannten Kleidungskodex, also die Kleidungsordnung. Denn sonst würde man auch irgendwo sehr unglücklich sich fühlen. Man kommt da in eine Versammlung hinein und man versteht absolut nichts von dem, was da jetzt gelehrt wird. Und dann ist es für beide Seiten irgendwie nicht so angenehm. Aber wenn man diese grundsätzlichen Voraussetzungen erfüllt, dann sollte man zur Versammlung kommen. Und zwar am Sabbat und auch an den jährlichen Festtagen. Und es gibt da jetzt viele Stellen, die das klar und deutlich zeigen. Und ich möchte hier kurz nur auf einige eingehen, aber auch die nur kurz erwähnen. In 3. Mose 23 werden ja die Festtage und der Sabbat beschrieben. Und an jedem dieser Tage ist davon die Rede, dass es heilige Versammlungen sind. Dass man sich also am Sabbat zum Beispiel versammeln soll. Es ist dies eine heilige Versammlung. Das steht in 3. Mose 23, Vers 3. Und in 3. Mose 23, Vers 4 geht es um die heiligen Festtage. Und dann heißt es in 3. Mose 23 und Vers 7, dass am ersten Tag der ungesäuerten Brote eine heilige Versammlung stattfindet. Und dann wird weiter davon gesprochen, dass am letzten Tag eine heilige Versammlung stattfindet. Das gleiche gilt für Pfingsten oder auch das Wochenfest, wie es genannt wird. Es gilt für das Posaunenfest, den Versöhnungstag. Es gilt für den ersten Tag des Laubhüttenfestes und es gilt für den letzten großen Tag. Und damit haben sie die 7 Tage. Und an allen diesen Tagen soll eben eine heilige Versammlung durchgeführt werden. Und das wird in 3. Mose 23 ganz klar beschrieben, aber auch an anderen Stellen. Nun, wie ich in der letzten oder einer der letzten Predigten gesagt habe, gilt das aber auch für unsere Kinder. Unsere Kinder sollten auch mit den Eltern in die Versammlung kommen, denn die sollen sich auch an den Sabbatbesuch gewöhnen. Und das ist sehr wichtig, dass wir dies begreifen, denn die Gewöhnung ist notwendig, damit die Kinder später diese Gewöhnung nicht aufgeben, diese Gewohnheit. Und da gibt es jetzt viele Stellen, wie zum Beispiel in Josua Kapitel 8 und Vers 35, wo davon gesprochen wird, dass auch die Frauen und Kinder zugegen sind und sogar auch Fremdlinge. Aber wo es Kinder dort heißt und in vielen anderen Stellen auch, ist die bessere Übersetzung Kleinkinder sogar. Sogar Kleinkinder waren gegenwärtig. Und so gibt es eben viele Stellen, die das deutlich machen. Schauen Sie, die Eltern von Jesus Christus, die sind jedes Jahr zum Passa nach Jerusalem gereist, nach ihrer Gewohnheit. Und Christus später, und das möchte ich jetzt kurz aufschlagen, in Lukas Kapitel 4 und Vers 16. In Lukas 4 und Vers 16, da wird etwas sehr Deutliches gesagt über Christus selber. In Lukas 4 und Vers 16, dann kam er nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Er war zwar nicht dort geboren worden, wie wir wissen, er war in Bethlehem geboren worden, aber er hat dann in Nazareth gelebt, die meiste Zeit seines Aufwachsens. Und dann kam er nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Also er hielt den Sabbat gewohnheitsgemäß. Das hat Christus getan. Und das ist jetzt wichtig, diese Bezeichnung sich zu vergegenwärtigen. Er tat es nach seiner Gewohnheit. Und schauen wir uns nun Apostelgeschichte 17 an, was über Paulus gesagt wird. Denn viele sagen ja, aber der Paulus, der hat ja den Sabbat nicht mehr gehalten, der hat ja die Heiden gelehrt, man kann ja ohne weiteres den Sonntag halten. Aber das ist nicht das, was die Bibel uns sagt. In Apostelgeschichte 17 und Vers 2, wie nun Paulus gewohnt war, da ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei Sabbaten von der Schrift. Und dann haben die meisten Juden dann die Wahrheit abgelehnt und dann ging er zu den Heiden. Und die Heiden kamen und fragten ihn und baten ihn, dass er ihnen am nächsten Sabbat wiederum diese Dinge mitteilen sollte. Schauen Sie, wenn Babys, wenn Kleinkinder und natürlich auch die größeren Kinder und auch Teenager am Sabbat sich versammeln mit den Eltern, dann entspricht das einer gewissen Gewohnheit, wenn sie das immer wieder tun. Und was sagt uns Sprüche 22 und Vers 6? In Sprüche 22 und Vers 6, da wird etwas sehr deutlich gemacht. Denn da heißt es hier, gewöhne einen Knaben, man kann auch sagen eine Tochter, zu Beginn an seinen Weg. Und dann lässt er auch nicht davon ab, wenn er alt wird. Nun, er mag hin und wieder für eine gewisse Zeit sich abwenden von der Wahrheit, wenn er größer geworden ist als Teenager. Vielfach werden dann auch Teenager rebellisch. Aber der Punkt ist der, sie werden aber dann letztendlich zu der Wahrheit zurückkommen, weil sie sind daran gewöhnt. Und die Gewöhnung, wir haben das ja gerade gelesen, die war bei Christus da. Er war es gewohnt, am Sabbat den Sabbat zu halten, damals noch in die Synagoge zu gehen. Paulus war es gewohnt, den Sabbat zu halten. Und wenn wir unsere Kinder mitbringen, die Versammlung, und sie daran gewöhnen, dass sie den Sabbat halten, dann werden sie es im Alter dann auch wieder tun. Auch wenn sie zeitweilig vielleicht sich abgewandt haben für eine gewisse Zeit von der Wahrheit. Hebräer Kapitel 10 macht es sehr deutlich. Und ich möchte auch diese Stelle noch einmal lesen. Hebräer 10 und Vers 25, die zeigt uns, dass wir eigentlich keine Entschuldigung haben, uns nicht am Sabbat zu versammeln. Und ich werde gleich noch erklären, was genau damit gemeint ist. In Hebräer 10 und Vers 25, da heißt es in Vers 24, lasst uns aufeinander achten und uns zur Liebe und zu guten Werken anreizen, und unsere Versammlung nicht versäumen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag nähert. Nun, ermahnen bedeutet nicht, andere zu kritisieren, bedeutet nicht, andere zu verurteilen. Es bedeutet, andere miteinander tiefsinnige Gespräche auch zu führen und anderen vielleicht Trost zu spenden, wenn sie Trost brauchen und so weiter und so fort. Es geht um die Notwendigkeit der persönlichen Anwesenheit. Schauen Sie, es geht darum, dass einige begonnen hatten, die Versammlung zu versäumen, gedacht haben, es ist nicht so wichtig, auch an dem Sabbat gehe ich mal nicht zur Versammlung, fühle mich so gut, irgendwo habe ich Kopfschmerzen oder habe keine Lust. Und dann bleibt man zu Hause und dann verbringt man zu Hause natürlich den Sabbat nicht so, wie man ihn verbringen sollte ohnehin. Aber schauen Sie, das ist die Anmerkung, das ist die Ermahnung von Paulus, dass man eben am Sabbat sich versammelt. Und einige können es nicht, die sind zu weit weg, die sind irgendwo zerstreut, das wäre irgendwo nicht möglich, dass die jeden Sabbat so 10 Stunden lang unterwegs sind, um zum Sabbat zu kommen. Dann machen sie es vielleicht so, dass sie hin und wieder kommen. Aber wir haben ja die Möglichkeit, das habe ich ja des Öfteren schon erwähnt, dass wir unsere Sabbatversammlungen live über Internet ausstrahlen. Und so können dann natürlich solche, die eben nicht zur Versammlung kommen können, aus diesen Gründen, an den Live-Sabbatversammlungen teilnehmen. Nun, diese Ausstrahlung über Internet ist nicht irgendwie jetzt einfach so Ersatz, weil man also jetzt keine Lust hat, zur Sabbatversammlung zu kommen. Nein, es ist die Möglichkeit für die, die es nicht können, aus welchen Gründen auch immer, dass sie dann also wenigstens diese Möglichkeit haben, an diesen Live-Veranstaltungen teilzunehmen. Und auch selbst wenn das nicht möglich ist bei einigen, haben wir ja unsere Predigten auf dem Internet gepostet, sodass sie dann diese Predigten sich am Sabbat anhören können. Und das ist dann deren Versammlung. Schauen Sie, das ist dann deren Versammlung. Und das hat Konsequenzen. Denn wenn Sie an einer solchen Versammlung teilnehmen, entweder Sie tun es von Hause aus über das Internet, weil Sie an diesen Live-Versammlungen teilnehmen, oder Sie gestalten Ihre Versammlung zu Hause, indem dass Sie jetzt zu gewissen Zeitpunkten am Sabbat sich die Predigt anhören, sagen wir einmal, dann ist das jetzt in diesem Augenblick Ihre heilige Versammlung geworden. Es ist dann keine irgendwelche Tätigkeit, die nichts mit dem Sabbat zu tun hat. Es ist diese heilige Versammlung, auf die ich eingehen möchte. Und das bedeutet auch, auch wenn Sie über das Internet an diesen Versammlungen teilnehmen, dann sind Sie anständig gekleidet. Dann sitzen Sie nicht da mit dem offenen Hemd und mit ausgetragenen, ausgefransten Jeans. Sie sind richtig gekleidet, wie sie auch gekleidet sein würden, wenn sie die Versammlung selbst persönlich besuchen. Nun, das heißt natürlich jetzt nicht, dass jene, die jetzt von zu Hause aus, sagen wir einmal, später sich die Versammlung anschauen, bei denen ist aber der Sabbat schon längst vorbei, sagen wir mal für Leute, die von Übersee heraus dies tun, dass die dann auch auf diese Weise gekleidet sein müssen. Für die ist es ja nicht mehr die Versammlung. Oder wenn sie im Laufe der Woche sich eine Predigt anhören, dann ist das für sie jetzt nicht unbedingt die Versammlung. Aber es geht mir jetzt um die Versammlung am Sabbat. Da sollten sie auch in der Weise richtig gekleidet sein. Und darauf komme ich jetzt gleich noch zu sprechen. Aber wie gesagt, es ist wichtig zu begreifen, dass die Internetveranstaltung oder auch die Tatsache, dass wir Predigten jetzt auf YouTube und auf dem Internet gepostet haben, dass das kein Ersatz ist für persönliche Anwesenheit am Sabbat, wenn man persönlich anwesend sein kann, sondern es ist also die zweitbeste Möglichkeit, wenn man eben am Sabbat nicht persönlich anwesend sein kann. Und wenn man natürlich jetzt krank ist oder auch, sagen wir mal, eine übertragbare Krankheit hat, dann sollte man natürlich nicht persönlich anwesend sein. Man will ja nicht durch diese Krankheit andere anstecken. Aber davon abgesehen, sollte man schon anwesend sein, wenn es geht. Nun, wie sieht das jetzt auch mit Urlaub aus? Bedeutet dies, man kann jetzt keinen Urlaub machen, weil man ja dann während des Urlaubs nicht am Sabbat anwesend sein kann. Das sagen wir natürlich keineswegs. Man sollte schon Vorkehrungen treffen, vielleicht, dass man, auch wenn man im Urlaub ist, wenn es die Möglichkeit gibt, dann am Sabbat an diesen Live-Veranstaltungen teilnimmt. Und wenn das nicht möglich ist, zumindest, dass man sich dann also Predigten mitnimmt, vielleicht runterlädt von dem Internet, um sie dann am Sabbat sich anzuhören. Das ist natürlich schon wichtig, dass man den Sabbat auch im Urlaub auf richtige Weise begeht. Einige haben gesagt, ja, ich bin jetzt im Urlaub, ich habe also ja keinerlei Notwendigkeit mehr, mich da an Gott zu wenden, zu Gott zu beten, den Sabbat zu halten, ich bin ja im Urlaub. Das ist sicherlich nicht die richtige Einstellung. Nun, wie sieht es jetzt mit Urlaub überhaupt aus oder auch mit diesen Camping-Trips, die einige so vornehmen. Da sollte man schon aufpassen, dass man das nicht zu sehr in die Länge zieht. Also wenn man jetzt jeden zweiten Sabbat auf einen Campingtrip geht mit seinen unbekehrten Verwandten, sagen wir mal, das ist mit Sicherheit nicht die richtige Art und Weise, den Sabbat zu halten. Und auch der Urlaub sollte natürlich nicht so lang gezogen werden, dass man in keinster Weise mehr irgendwelchen Kontakt hat mit Mitgliedern. Das kann natürlich gefährlich werden. Ich hatte schon von der Tatsache gesprochen, dass man keine Geburtstagspartys am Sabbat daran teilnehmen sollte, wenn die Möglichkeit natürlich, ich meine, es kann Ausnahmen geben, das verstehe ich schon. Aber grundsätzlich sollte man eben auch nicht oder sich zumindest Gedanken machen, wie sieht das mit einer Hochzeit aus? Muss man da jetzt unbedingt die am Sabbat halten? Also das hatte ich bereits schon erwähnt. Das sind so Dinge, die man sich so überlegen muss. Aber schauen Sie, was jetzt wichtig ist. Dies sollte niemals als ein Anlass genommen werden, selbst wenn man sagt, okay, ich gehe zu dieser Hochzeit hin oder ich gehe zu der Geburtstagsparty hin, dass man sagt, ja, weil ich aber jetzt dahin gehe, kann ich jetzt die Versammlung nicht besuchen. Also das auf jeden Fall nicht. Also wenn das der Zwiespalt ist, da gibt es eigentlich keine Entschuldigung, dass man sagt, ja, ich gehe jetzt lieber zu der Geburtstagsparty, als dass ich die Versammlung besuche. Der Versammlungsbesuch hat immer Vorrang. Also da gibt es eigentlich keinerlei Möglichkeit, da irgendwo ein Zwischending daherzustellen. In Jakobus Kapitel 2 gibt es eine sehr interessante Stelle. Angefangen in Vers 2, wo da gesagt wird, dass wenn jemand in die Versammlung kommt mit, die deutschen Bibeln übersetzen hier, schmutziger Kleidung, und dann soll man natürlich sich auf gewisse Weise verhalten. Nun, einige sagen, ja, das bedeutet aber doch, dass man ohne weiteres da mit ausgefransten Jeans da und mit Tennisschuhen und mit offenem Hemd an die Versammlung kommen kann. Das ist damit keineswegs gemeint. Zunächst einmal geht es hier um nicht schmutzige Kleidung, sondern die bessere Übersetzung ist, wie es auch die Strong Enzyklopädie sagt, um eine relativ gesehen nicht so kostspielige Kleidung, eine relativ gesehen billige Kleidung. Relativ im Hinblick auf diejenigen, die dort sind, die sich eben doch auf richtige Weise festlich gekleidet haben. Es geht auch, wie uns die Kommentare sagen, hier nicht um jemanden, der regelmäßig die Versammlungen besucht, der also zum Beispiel die Kleiderordnung bereits kennt. Es geht um einen Gast, sagen wir mal, um einen, der total neu ist, der davon noch nichts gewusst hat. Nun, wir werden heute schon darauf eingehen, wenn jemand zu uns kommt oder sich bei uns meldet, dass der versteht oder die versteht, dass wir eine gewisse Kleiderordnung haben. Aber es kann immer wieder vorkommen, dass jemand kommt, der davon nichts wusste. Okay, den soll man schon mit offenen Armen aufnehmen und dem nicht da gleich sagen von vornherein, auch ihr habt ja da irgendwo jetzt total gegen Gottes Gebote verstoßen, indem dass er jetzt so da auftaucht. Man kann aber auch dann eine hilfreiche Hand geben, wie wir das auch häufig tun oder vielfach getan haben bei neuen Leuten, die von dieser Kleiderordnung nichts wussten und denen dann also helfen, sich Kleidung zu beschaffen. Heute ist das keine großartige Sache mehr. Man kann sogar auch in Gebrauchsgeschäfte gehen und dann Anzüge dort sich erwerben und Hemden und Krawatten und so weiter und so fort, schöne Kleider. Das ist keinerlei Notwendigkeit mehr, dass man sagt, ja, ich habe jetzt also keine gute Kleidung, von daher kann ich jetzt nicht in die Versammlung kommen. Also darum geht es keineswegs. Aber man soll natürlich diese Menschen nicht verurteilen, man soll denen helfen. Man soll denen helfen, dass sie zu dieser wahren und echten und guten Gesinnung gelangen. Nun, einige sagen aber 1. Petrus Kapitel 3 und auch in 1. Timotheus Kapitel 2, da wird davon gesprochen, dass Frauen keinen Schmuck tragen sollen. Das ist damit auch nicht gemeint. Es geht wiederum um die Vergleiche. Es geht darum, dass wenn eine Frau sich zum Beispiel auf diese Weise jetzt schmückt mit kostbaren Perlen und so weiter, um damit ein Statussymbol zu repräsentieren. Da sagt Petrus, da sagt Paulus, das ist nicht die richtige Motivation. Aber man kann diese Stellen nicht dazu verwenden und zu sagen, also Frauen durften keinen Schmuck tragen oder Frauen, die könnten da auf irgendwelche billige Weise jetzt in die Versammlung kommen, dass sie also jetzt billige Kleidung tragen. Das kann man daraus nicht entnehmen. Ich möchte Ihnen nämlich jetzt einige Stellen vorlesen, die uns zeigen, wie wir vor Gott auftreten sollen. Und denken wir daran, Gott ist ein König, der Herrscher des Universums. Und er ist ein Gott des Schönen, des Herrlichen. Und schauen wir uns einmal an, was er von denen erwartet, die auch sich am Sabbat und den Festtagen bei ihm versammeln. 2. Mose 28. 2. Mose 28. Und lesen wir einmal Vers 2. 2. Mose 28 und Vers 2. Wie Sie ja gemerkt haben, hetze ich ein wenig durch diese Predigt. Also hetze im Sinne, ich spreche vielleicht ein bisschen schneller als sonst, weil ich habe sehr viel Material. Und es ist dies die letzte Predigt, die ich Ihnen geben kann, die hier auf YouTube aufgeladen werden wird für einige Zeit, weil wir nämlich dann bereits schon zum Versöhnungstag, meine Familie und ich, in Deutschland sein werden und dann auch während des gesamten Laubhüttenfestes und dem letzten großen Tag. Und dann werden wir den darauffolgenden Sabbat auch wieder noch in Deutschland sein und erst dann werden wir zurückkommen nach Amerika und werden dann die Möglichkeit haben, Predigten aufzuladen. Also von daher will ich das heute alles noch in die Predigt hineinpacken, damit Sie hoffentlich, auch wenn Sie jetzt demnächst den Sabbat halten und die heiligen Festtage, besser verstehen, wie man das tut. In 2. Mose 28 und Vers 2, da wird nämlich den Priestern von Gott Folgendes gesagt. Und du sollst Aaron, deinem Bruder, heilige Kleider machen, zur Ehre und zum Schmuck. Also die Priester, die mussten ganz besondere Kleidung tragen, wenn sie vor Gott erschienen. Und auch in 2. Mose 19, in 2. Mose 19, da lesen wir über die gesamte Gemeinde. In Vers 10, 2. Mose 19 und Vers 10, und der Herr sagte zu Mose, gehe hin zum Volk und heilige sie heute und morgen, und sie sollen ihre Kleider waschen. Und dann in Vers 14, und Mose stieg vom Berg zum Volk hinab, und er heiligte das Volk, und sie wuschen ihre Kleider. Also, die hatten schon etwas Besonderes dann getan, auch mit ihrer Kleidung, weil sie eben Gott begegnen würden, der eben vom Berg Sinai die 10 Gebote verkünden würde. Aber ganz besonders ging es jetzt um die Priester, die also diese ganz besonderen Kleider hatten und haben sollten. Nun, was sagt uns die Bibel über uns heute? In 1. Petrus Kapitel 2. Schauen wir uns dies an. In 1. Petrus Kapitel 2 und lesen wir einmal in Vers 5. 1. Petrus 2 und Vers 5. Es ist immer wieder überraschend für mich, wo in der Lutherbibel, ob es die alte ist, die neue ist, wo die da den Hebräerbrief und die Petrusbriefe und die Johannesbriefe gesetzt haben. Total unrichtig, aber so ist es nun einmal. Aber hier in 1. Petrus 2 und Vers 5, deswegen suche ich immer so ein bisschen in der deutschen Bibel, weil in der englischen Bibel stehen diese Briefe ganz woanders. 1. Petrus 2 und Vers 5. Ihr werdet auch als lebendige Steine zu einem geistlichen Hause aufgebaut, zu einer heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Wir sind heute eine heilige Priesterschaft. Und wenn wir heute als Priester ganz allgemein jetzt vor Gott erscheinen am Sabbat, dann sollten wir auch diese heiligen Kleider, ganz besondere Kleidung tragen, um unsere Ehre, unseren Respekt für Gott, dem Herrscher des Universums, kundzutun. Eine ganz berühmte Stelle findet sich auch in Matthäus Kapitel 22, die Verse 10 bis 13, wo ein König ja ein Fest gab und die Menschen mussten auf gewisse Weise gekleidet sein. Und es war dann jemand da, der keine angemessene Kleidung anhatte, kein heiliges Gewand, und er wurde dann entfernt. Nun, wie gesagt, das ist natürlich auch ein geistliches Prinzip hier, auf das ich noch eingehen werde in der mir verbleibenden Zeit. Aber es geht eben auch ganz persönlich um physische Kleidung. Wenn man irgendwo da jetzt in abgetragener Kleidung daherkommt, dann zeigt man schon, dass man den Respekt für Gott und für sein Volk und für die Heiligkeit des Sabbats und die heilige Sabbatversammlung nicht hat. Denn das erkennt man dann schon, dass das Herz nicht richtig schlägt für diese Dinge. Und was jetzt die westliche Welt angeht, Deutschland, Österreich, Schweiz und so weiter und so fort, natürlich auch Amerika, England, da ist es für Männer angebracht, einen Anzug zu tragen oder eine Kombination zumindest mit einer Krawatte und einem schönen Hemd. Und für Frauen, dass die eben auch eine schöne Kleidung anhaben. Es geht eben nicht an, dass dann Männer, sagen wir mal, mit offenem Hemd daherkommen, mit einem T-Shirt, mit Jeans, abgetragenen Jeans, ausgefranst, vielleicht noch voller Löcher. Das ist nicht der Respekt, den wir Gott und seinem Volk gegenüber schuldig sind. Und wie ich sagte, Frauen sollten eben auch eine mehr festliche Kleidung tragen. Heißt nicht, dass sie jetzt mit einem Brautkleid daherkommen müssen, aber eine mehr festliche Kleidung. Und auch da aufgepasst, die Kleidung sollte nicht zu kurz sein, sollte nicht zu eng sein und sie sollte auch nicht zu offenherzig sein, wenn Sie verstehen, was ich meine. Auch da ein bisschen aufpassen, dass man da auch insoweit den Respekt gegenüber Gott und dem Volk Gottes auf richtige Weise zum Ausdruck bringt. Und das gilt auch für Kinder. Die Kinder, die sollten auch besser gekleidet sein, als sie normalerweise gekleidet sind. Vor allen Dingen heute, wenn Kinder in die Schule gehen, ist es ja manchmal grauenhaft, wie die aussehen. Also die sollten schon ein bisschen besser gekleidet sein. Das heißt jetzt nicht, dass ein junger Mann, ein, sagen wir mal, 5, 6, 7, 8-jähriger Junge, der jetzt einen Anzug tragen muss, obwohl manchmal Eltern finden das sehr schön und die jungen Kinder, die wollen das sogar auch selbst. Also da ist nichts dran verkehrt dabei, aber es ist kein Muss. Aber sie sollten schon besser gekleidet sein. Also wenn jemand da mit einem T-Shirt ankommt, auch als Junge, dann ist das nicht richtig. Und bei Mädchen genau das Gleiche. Die sollten auch besser gekleidet sein. Und wenn Sie da Fragen haben, was besser gekleidet bedeutet, dann können Sie ja diese Fragen auch stellen. Wir haben Diakone und Diakonissinnen in Deutschland, die Ihnen darauf sehr gute Antworten geben können. Also wie gesagt, es ist schon wichtig, dass man auf diese Weise sich richtig verhält. Nun, wie ich sagte, das gilt auch für diejenigen, die an diesen Sabbatversammlungen über Internet teilnehmen, diese Live-Versammlungen mitmachen auf diese Weise. Wir haben jetzt gerade noch ein Rundschreiben herausgeschickt, und wenn Sie in deutscher Sprache, und wenn Sie dieses Rundschreiben noch nicht erhalten haben, aber es gerne hätten, dann schreiben Sie uns und wir schicken Ihnen eines über E-Mail zu. Und dieses Rundschreiben ist hier vom 29. September 2016. Und in diesem Rundschreiben gehen wir auch auf diese Fragen ein, bezüglich, was soll man so sich anziehen, wie soll man an einer Sabbatversammlung auch über Internet teilnehmen. Und wir haben auch einen neuen Absatz in unseren Verwaltungsgrundsätzen hinzugefügt, und der wird in dem Rundschreiben erwähnt, um das noch einmal deutlich zu machen, dass auch Internetveranstaltungen, wenn Sie also über Internet live unsere Versammlungen zuhören und zuschauen, dass das heilige Versammlungen sind. Und Sie sollten da nicht irgendwo das sehr gleichgültig auffassen und sagen, ja, ich kann aber, man sieht mich ja auch nicht, ich bin ja auch zu Hause irgendwo, ich kann da ruhig da so mit einem offenen Hemd, ungewaschen, ungekämmt, unrasiert und so weiter daran teilnehmen. Nein, Sie sind in einer heiligen Versammlung. Und das, was ich gerade gesagt habe über diese Vorschriften im Hinblick auf Ihr persönliches Erscheinen, gilt eben auch im Hinblick auf eine Beteiligung an den Live-Veranstaltungen. Und wenn man an den Veranstaltungen teilnimmt, auch, sagen wir einmal, über Internet, dann bedeutet das auch, dass man mit den Glaubensgrundsätzen der Kirche Gottes im Einklang ist. Und wenn Sie das nicht sind, dann sollten Sie zunächst einmal mit den Glaubensgrundsätzen befassen. Und wenn Sie nach wie vor gewisse Dinge tun und gewissen Dingen anhängen, die aber absolut im Gegensatz stehen zu dem, was die Bibel sagt, darauf gehe ich gleich noch ein, dann ist das irgendwo für Sie ein vergebliches Bemühen, denn das bringt Ihnen dann nichts, auch wenn Sie an diesen Versammlungen teilnehmen. Denn Sie zeigen ja durch Ihr Verhalten auch die Woche hindurch, dass Sie in keinster Weise Gott untertan sind oder sein wollen. Schauen Sie, es gibt hier sehr interessante Stellen, die ich kurz hier erwähnen möchte. In 1. Korinther Kapitel 4, da wird nämlich die Kirche Gottes wie folgt beschrieben. Und wir müssen uns immer wieder darüber im Klaren sein, dass dies Gottes Kirche ist, der Leib Christi. Christus ist das Haupt seiner Gemeinde. In 1. Korinther Kapitel 4 und Vers 1, da heißt es, dafür soll man uns halten, für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Gottes Kirche ist der Verwalter der Geheimnisse Gottes. Alles das, was in der Bibel steht, für die meisten Menschen ist das heute ein Geheimnis, weil der Sinn dafür muss offenbart werden. Aber Gottes Kirche ist der Verwalter dieser Geheimnisse, der auch die Geheimnisse erklären kann, administrative Entscheidungen treffen kann, auf der Basis dessen, was die Bibel lehrt. Schauen wir uns auch 1. Timotheus Kapitel 3 an. 1. Timotheus Kapitel 3. Und lesen wir einmal Vers 15. 1. Timotheus 3 und Vers 15. Da sagt er, falls sich mein Kommen verzögert, Paulus spricht jetzt Timotheus an, so sollst du wissen, wie man sich im Hause Gottes verhalten soll. Wissen wir das, wie wir uns im Hause Gottes verhalten sollen, auch am Sabbat. Er sagt, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Gottes Kirche ist der Pfeiler, das Fundament, die Grundfeste der Wahrheit. Sie bewahrt die Wahrheit. Gottes Kirche ist der Verwalter der Geheimnisse Gottes. Und Gottes Kirche kann und soll auch mit Autorität sprechen, wenn es um Fragen geht, sagen wir einmal, die vielleicht nicht so klar sind. Wie ich zum Beispiel heute in dieser Predigt Ihnen gewisse Dinge nahe bringe, die, ich hoffe, Sie erkennen dies, aufgrund der biblischen Prinzipien nahegebracht werden. Was sagt uns Matthäus Kapitel 18 und Vers 18? Das ist eine Stelle, die man nicht einfach irgendwo ignorieren kann und sagen kann, ja, die hat für uns keine Bedeutung. Matthäus Kapitel 18 und Vers 18. Da lesen wir, wahrlich, ich sage euch, Christus spricht hier zunächst einmal alle Apostel an, aber natürlich dann auch die Nachfolger der Apostel und diejenigen, die dann über der Kirche vorstehen würden, bis hin zu seiner Wiederkunft. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, wird auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, wird auch im Himmel gelöst sein. Der Punkt ist der, dass vielfach Gott inspiriert und die Menschen, die Verwalter der Wahrheit, die Verwalter der Geheimnisse Gottes, werden dann inspiriert, gewisse Dinge zu verkünden, gewisse Dinge auszusagen und auch administrative Entscheidungen zu treffen. Was kann man am Sabbat tun, was sollte man nicht tun? Also das sind schon wichtige Dinge, die wir begreifen müssen. In 1. Korinther 11 sagt Paulus noch etwas mehr. 1. Korinther Kapitel 11 und Vers 22. Da heißt es, habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Nun, der Zusammenhang hier war der Passahabend. An der Passahabend soll kein Fest mehr gehalten werden, sondern der Passahabend ist eine sehr ernste Angelegenheit, wo getaufte, richtig getaufte Mitglieder der Kirche Gottes an dem Passahabend der Symbole von Brot und Wein gedenken. Einmal im Jahr. Also die Idee, dass man da jetzt irgendwo das Abendmahl jeden Sonntag halten kann, das ist total verkehrt. Einmal im Jahr. Und er sagt aber hier, einige, die kamen da jetzt und die wollten dann noch ein großes Festgelage durchführen. Und er sagt, hier habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Verachten wir die Gemeinde Gottes? Vielleicht nicht in der Weise, dass wir meinen, wir müssen am Passahabend ein Mahl zu uns nehmen innerhalb der Gemeinde. Aber vielleicht verachten wir die Gemeinde Gottes auf andere Weise, dass wir zeigen, wir wollen aber nicht so leben, wie Gottes Volk leben sollte. Das ist eine Warnung, die wir alle uns stellen müssen. Nun, das bedeutet natürlich auch, dass man nicht irgendwo betrunken jetzt in die Versammlung kommt. 1. Korinther 11, Vers 21, wo Paulus sagt, Jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig und der andere ist betrunken. Also ich beziehe mich jetzt hier hauptsächlich auf den Ausdruck, einer ist betrunken. Natürlich soll man nicht betrunken in die Versammlung kommen, das wäre ja eine absolute Schande. Aber man sollte auch nicht in der Versammlung rauchen. Nun, man würde es nicht im Raume tun, aber man sagt, okay, ich gehe mal eben schnell raus, um mal so eine Zigarette zu rauchen während der Versammlung. Das wäre absolut natürlich total verkehrt. Nun, unabhängig von der Versammlung ist das sich betrinken, dass man also betrunken wird, dass man sich volllaufen lässt und auch das Rauchen Sünde. Okay? Das Rauchen ist Sünde und muss abgestellt werden. Und selbst wenn Sie in der Versammlung, sagen wir mal jetzt nicht rauchen, aber vorher geraucht haben, Sie kommen dann in die Versammlung und man riecht den Rauch an Ihren Kleidern, haben Sie gesündigt. Und Sie geben damit ein sehr schlechtes Beispiel ab anderen gegenüber, denn da mag es ja auch Menschen geben, die jetzt da bemüht sind, das Rauchen abzustellen, dann kommen Sie daher und Sie rauchen und man kann das riechen und dann sagen die sich vielleicht, naja, der oder die hat es getan, kann ich es auch tun. Begreifen Sie, dass Sie auf diese Weise die Gemeinde Gottes und Gott verachten, wenn Sie das tun. Da gibt es keinerlei Entschuldigung. Und das gilt aber nicht natürlich nur für sich das Betrinken, es gilt nicht nur für das Rauchen, es gilt für andere Übertretungen, die Sie vielleicht im Laufe der Woche tun und meinen, auf die Weise könnten Sie aber dann das so verbergen und dann kommen Sie dann am Sabbat hin in die Versammlung und dann ist alles sehr schön. Darauf werde ich auch kurz noch eingehen, denn es ist eben auch wichtig, dass wir nicht nur auf richtige Weise gekleidet in die Versammlung kommen, sondern dass unsere gute Kleidung auch unsere gute Einstellung, unser gutes Herz, unsere gute Lebensweise widerspiegelt. Schauen wir uns einmal Jesaja Kapitel 1 an. Jesaja Kapitel 1 und lesen wir Vers 12. Jesaja 1 und Vers 12. Denn das ist etwas, was so einige meinen, die könnten das ohne weiteres tun. Denn es weiß ja keiner, was ich so im Laufe der Woche getrieben habe. Jesaja 1 und Vers 12. Wenn ihr hereinkommt, um vor mir zu erscheinen, wer fordert so etwas von euren Händen, wenn ihr in meinen Vorhof tretet? Was wird hier erwähnt? Nun schauen wir uns Vers 16 an. Waschet euch, reiniget euch, tut euer böses Wesen von meinen Augen weg. Lasst ab vom Bösen. Schauen Sie, die Menschen, die kamen vielfach damals in die Versammlung, könnte man sagen, in den Tempel, mit einer absolut falschen Einstellung, die haben nicht vom Bösen abgelassen, aber die meinten, die können dann in die Versammlung kommen, dann sind sie geborgen, das Böse weiterhin zu tun. Er sagt, wascht euch, aber er geht eben auch auf das innere Waschen ein, die innere Reinigung. Und wenn Sie nach wie vor mit falschen Gewohnheiten zu kämpfen haben, dann kämpfen Sie weiter mit diesen Gewohnheiten und legen Sie sie ab. Und rechtfertigen Sie sich nicht damit, dass Sie sagen, naja, okay, ein bisschen kann ja nicht schaden und andere, die tun es ja vielleicht auch. In 1. Korinther Kapitel 11, da wird noch etwas weiteres angesprochen, was unsere richtige Einstellung sein muss, unser richtiges Bemühen sein muss, wenn wir uns am Sabbat und an den heiligen Festtagen versammeln. 1. Korinther 11, Vers 17. Indem ich aber dies befehle, kann ich nicht loben, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Kommen wir zum Schlechteren zusammen? Was meint er hier? Vers 18. Denn erstens höre ich, wenn ihr zusammenkommt in der Gemeinde, es seien Spaltungen unter euch und zum Teil glaube ich es. Wenn man mit Spaltungen umgeht, wenn man mit Problemen umgeht, man kommt in die Gemeinde, man hat Probleme mit einem anderen Bruder, einer anderen Schwester, dann kommt man zum Schlechteren zusammen. Es ist absolut notwendig in Gottes Augen, dass wenn Sie sich versammeln am Sabbat, dass Sie keinerlei Konflikte haben mit Ihrem Bruder, mit Ihrer Schwester, dass da keinerlei Probleme bestehen. Wenn da Probleme bestehen, dann müssen die gelöst werden. Denn sonst wird Sie Gott auch insoweit nicht annehmen. Es ist sehr wichtig, dass solche Dinge angesprochen werden, dass sie gelöst werden, dass man sich mit seinem Bruder, mit seiner Schwester versöhnt. Wir müssen begreifen, dass jeder Aspekt der Sabbatversammlung der Verherrlichung, der Anbetung Gottes dienen muss. Alles das, was wir ja in unseren Versammlungen tun, sollte mit diesem Blickpunkt, aus diesem Blickpunkt heraus getan werden. Das bedeutet, man hört sich aufmerksam das an, was gesagt wird. Ob es sich hierbei um Predigten handelt, um Kurzpredigten, um Bekanntmachungen, um das Eröffnungs- und das Schlussgebet, um den Gesangsleiter, der vielleicht gewisse Dinge sagt, man hört aufmerksam zu. Wenn es um das Eröffnungs- und das Schlussgebet geht und wenn es um den Gesang geht, wir haben ja drei Hymnen, die wir singen, zu Anfang einer Versammlung und dann noch einmal eine zwischendrin vielfach und dann eine noch am Schluss, dann steht man auf. Dann steht man auf und dann zeigt man seinen Respekt für Gott. Und auch Kinder werden dazu angehalten, aufzustehen. Die bleiben nicht einfach sitzen, wenn dann die Eltern aufstehen für das Eröffnungs- und das Schlussgebet, sagen wir mal, und für die Hymnen, die gesungen werden. Und das tut man auch zu Hause. Also wenn Sie jetzt auch zu Hause vor dem Internet oder durch das Internet an den Versammlungen teilnehmen, dann, wenn die Gebete gesprochen werden, stehen Sie auf. Zeigen Sie dadurch Ihren Respekt. Das Gleiche gilt für die Hymnen, die gesungen werden. Und versuchen Sie mitzusingen. Und wenn Sie teilnehmen an den Live-Veranstaltungen und noch kein Gesangbuch haben, dann fragen Sie uns und wir werden Ihnen gerne eins zuschicken. Und dann, wie ich sagte, dann hören wir aufmerksam zu, ob Sie jetzt in der Versammlung sind oder ob Sie jetzt von zu Hause aus der Versammlung beiwohnen. Dann hört man aufmerksam zu, was gesagt wird. Und die Eltern, die hören aufmerksam zu. Und dann hin und wieder, wenn natürlich das Baby anfängt zu schreien, dann muss, sagen wir mal, die Mutter oder der Vater raus, das ist klar, um das Baby zu beruhigen. Aber normalerweise ist man in der Versammlung und hört aufmerksam zu. Und auch wenn Kinder, sagen wir mal, während der Versammlung auf die Toilette müssen, dann achtet man darauf, dass die sofort zurückkommen von dem Toilettenbesuch, dass sie nicht da draußen irgendwie in der Vorhalle da irgend ihre Spiele treiben. Und wenn das nicht geht, dann muss der Vater, dann muss die Mutter mit und mit dem Kind zur Toilette und dann zurückkommen in die Versammlung. Und Kinder sollen sich auch auf richtige Weise verhalten, wie ich das ja auch in einer letzten Predigten gesagt habe. Wenn die da immer störend wirken, auch während der Versammlung, vor der Versammlung, nach der Versammlung, andere Hotelgäste, sagen wir einmal, stören. Nein, die müssen dazu erzogen werden, sich richtig zu verhalten. Und manchmal auch mit Strenge. Einige Eltern, die wollen die da irgendwo durch Worte überzeugen, manchmal auch mit Strenge, damit die Kinder lernen, wie wir ja gelesen haben, wie man sich im Hause Gottes zu verhalten hat. Nun, wenn wir singen, dann bedeutet dies, dass wir Gott anbeten durch unseren Gesang. Man sollte sich auf die Worte konzentrieren, die man singt. Man sollte sich selbst sagen, wenn man die Worte singt, ja, das sind jetzt Worte, die ich an Gott richte. Wenn ein Gebet gesprochen wird, dann hört man aufmerksam zu, was gesagt wird, weil man ja nachher Amen sagt. Amen bedeutet, ich erkläre hiermit meine Übereinstimmung zu dem, was gesagt ist. Wie können Sie das tun, wenn Sie gar nicht zugehört haben, wenn Sie Ihre Gedanken wandern lassen und gar nicht zuhören, was derjenige, der Ihnen dieses Gebet jetzt spricht, für Sie, stellvertretend für Sie, dann wissen Sie gar nicht, was da gesagt wird und sagen trotzdem Amen, weil man sagt ja halt Amen, nicht wahr? Nein, darum geht es nicht. Man soll aufmerksam zuhören. Schauen Sie, wir müssen begreifen, dass wenn wir uns am Sabbat und in den heiligen Festtagen und auch während des Laubhüttenfestes die gesamte Zeit hindurch, die ganzen 7 Tage hindurch versammeln, denn wir halten ja auch an jedem Tag am Laubhüttenfest eine Versammlung ab. Auch wenn einige der Tage keine heiligen Festtage sind, sind es aber doch Tage, wo wir uns versammeln. Und diese Versammlung ist eine heilige Versammlung, so oder so. Und schauen Sie, was geschieht in Hebräer Kapitel 12 und Vers 18, wenn wir uns versammeln. Wir müssen das immer klar und deutlich vor Augen haben. Es geht nicht darum, dass man versammelt sich halt, weil man sich halt versammeln soll. Nein, man muss erkennen auch, warum man sich versammelt, was das bedeutet, was das für eine Konsequenz hat. Hebräer Kapitel 12 und lesen wir einmal Vers 18. Denn ihr seid weder zum Berge gekommen, den man anrühren konnte und der mit Feuer brannte, noch zur Dunkelheit und zur Finsternis und zum Ungewitter, noch zum Hall der Posaune oder zur Stimme der Worte, bei denen die Hörer baten, dass ihnen das Wort ja nicht gesagt würde. Vers 20, denn sie konnten es nicht ertragen, was da gesagt war. Auch wenn ein Tier den Berg anrührt, soll es gesteinigt oder mit einem Pfeil erschossen werden. Und die Erscheinung war so schrecklich, dass Mose sagte, ich bin erschrocken und zittere. Schauen Sie, das war damals, als Gott erschien, als Gott den Israeliten erschien, um auf dem Berge Sinai oder vom Berge aus die 10 Gebote zu verkünden. Aber Paulus sagt, nein, wir sind zu etwas noch weitaus Wichtigerem heute erschienen, sondern Vers 22, ihr seid zum Berg Zion gekommen und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zur Menge vieler tausend Engel zu einer Festversammlung. Schauen Sie, wenn wir vor Gott erscheinen am Sabbat, dann sind wir auch zu der Festversammlung der Engel erscheinen, denn die hören nämlich zu, die schauen uns nämlich zu. Wir müssen uns klar werden, dass wir insoweit eine Festversammlung mit den Engeln haben, auch, natürlich auch mit Gott. Und einige der Übersetzungen, die bringen das weitaus besser noch zum Ausdruck. Zum Beispiel die Living Bible, die schreibt, ihr seid gekommen zu der Versammlung von vielen glücklichen Engeln. Oder zum Beispiel die New American Bible, die schreibt, die Engel haben sich in einer festlichen Versammlung zusammengefunden. Und ähnlich auch die New Jerusalem Bible. Sie haben sich für ein Fest zusammengefunden. Sie verstehen, dass wir den Sabbat heute halten als ein Fest, als einen Festtag. Und das Gleiche gilt für das Laubhüttenfest. Und sie sind dabei, sie hören zu, sie schauen zu. Warum hören sie zu? Warum hören sie zu? Warum überhaupt werden hier die Engel erwähnt? Nun, in 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 10 bis 12. Nach der Rettung suchten und forschten die Propheten, die von der Gnade für euch geweissagt haben, und sie wollten herausfinden, Vers 11, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi in ihnen hindeutete. Schauen Sie, der Geist Christi war in den alttestamentlichen Propheten, als er im Voraus die Leiden bezeugte, die über Christus kommen sollten und auch die Herrlichkeit danach, und ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern uns damit dienten, was euch nun verkündigt ist durch die, die euch das Evangelium gepredigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, Dinge, in die sogar die Engel hineinschauen möchten. Die wollen Dinge hören, die uns verkündigt worden sind. Wie hören sie diese Dinge? Wie hören sie diese Dinge? In Epheser Kapitel 3, lesen wir die Verse 8 bis 10. Epheser 3 und Vers 8. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Völkern den unergründlichen Reichtum Christi zu verkünden und ans Licht zu bringen, was die Gemeinschaft des Geheimnisses sei, das von Ewigkeit her in Gott verborgen war, der alles geschaffen hat durch Jesus Christus, jetzt soll den Fürstentümern und Herrschaften in den Himmeln die vielfältige Weisheit Gottes durch die Gemeinde bekannt gemacht werden. Engel hören uns zu, weil sie von uns lernen wollen. Wenn wir am Sabbat, und ich spreche jetzt von den Predigern Gottes, die Wahrheit verkündigen, dann hören die Engel zu. Die Engel lernen von der Gemeinschaft der Heiligen. Lernen Sie, die Sie mir heute zuhören, von der Gemeinschaft der Heiligen, von dem, was Gottes Kirche verkündigt. Oder lehnen Sie das ab, weil Sie ja andere Vorstellungen, andere Ideen haben und meinen, Sie wüssten es besser. Und was jetzt die Kinder anbelangt, die dann auch in der Versammlung sind, die sollten auch diesen Respekt für Gott, für sein Volk, für die Engel, dann auch lernen. Und das bedeutet, sie sollten zuhören. Schauen Sie, Jesus war 12 Jahre alt, als er im Tempel war und den Lehrern zuhörte und ihnen Fragen stellte. Man ist nicht zu jung, zuzuhören und Fragen zu stellen. Unsere Kinder, unsere Teenager sollten zuhören in den Versammlungen. Sie sollten keine Bücher lesen, die also mit den Versammlungen, mit dem Sabbat nichts zu tun haben. Sie sollten aufstehen, wie ich sagte, mit den Eltern, wenn ein Eröffnungsgebet gesprochen wird, ein Schlussgebet gesprochen wird, wenn die Hymnen gesungen werden. Sie sollten keine Schularbeiten machen in den Versammlungen oder Comics lesen oder, sagen wir mal, Videospiele spielen. Alles dies sind Dinge, die nichts zu tun haben mit der Heiligkeit der Versammlung. Wenn ein Kind, wie ich glaube ich schon des Öfteren gesagt habe, ein Teenager, alt genug ist, Bücher zu lesen, dann ist dieses Kind, dieser Teenager auch alt genug, die Bibel zu lesen. Oder zumindest zuzuhören, wenn der Prediger die Bibel zitiert. und vielleicht eine eigene Bibel hat. Und wenn das Kind noch keine eigene Bibel hat oder ein Teenager, aber gerne eines haben möchte, sollten die Eltern natürlich ihm oder ihr ein solches verschaffen. Und dann vielleicht auch mitlesen, was zitiert wird. Lernen, was die Bibel lehrt. Sich an die Worte der Bibel gewöhnen. Und wie ich sagte, Eltern sollten ihre Kinder beaufsichtigen. Dazu gehört auch, dass Kinder bei den Eltern sitzen, grundsätzlich in den Versammlungen. Kinder sollten nicht bei sich oder zusammen für sich alleine sitzen, ohne Überwachung, sagen wir mal, Beaufsichtigung. Nein, Kinder sollten bei zumindest Erwachsenen sitzen, bei den Eltern oder sagen wir mal bei einem Freund, aber dann mit den Eltern. Das gehört auch dazu. Denn was sagt uns die Bibel in Sprüche 29 und Vers 15? Ein Kind sich selbst überlassen, bringt der Mutter Schande. Also und auch dem Vater natürlich. Also das ist irgendwie nicht die Art und Weise, wie wir unsere Kinder erziehen sollen. Und ganz besonders nicht in den Versammlungen. Schauen Sie, zum Abschluss heute habe ich Ihnen hoffentlich einige Prinzipien dargebracht. Wie die Kirche Gottes schon immer eigentlich gelehrt hat, wie man den Sabbat beobachten sollte und wie man ihn halten sollte und auch die heiligen Festtage. Es gibt nun viele, die andere Vorstellungen haben. Wir sollten auf diese, die andere Vorstellungen haben, nicht achten. Da gibt es messianische Juden zum Beispiel, die den Sabbat auf viel zu strikte Art und Weise halten wollen, mit alttestamentlichen Ritualen oder mit Erfindungen, die aus dem Judentum kommen. Wir sollten aber auch nicht auf die hören, die jetzt die liberalen Vorstellungen haben und sagen, ja, alles geht, man kann tun, was man will. Nein, es geht darum, dass man die Heiligkeit des Sabbats auf die richtige Art und Weise beherzigt und danach lebt und sich wäscht innerlich und äußerlich, sodass man bei Gott wohlgefällig ist, wenn man die heiligen Tage begeht und sich für diese heiligen Tage versammelt. Nun, ich werde viele von Ihnen demnächst in Deutschland antreffen und freue mich schon bereits darauf. Und andere, die noch neu sind, die ich noch gar nicht kennengelernt habe persönlich, aber natürlich schon durch E-Mails und so weiter, auch da freue ich mich sehr darauf und ich hoffe, die Freude ist gegenseitig. Und ich bedanke mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis auf Weiteres, Ihr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Thank you.